Bran schüttelte den Kopf. »Ich muss nur gerade an etwas denken«, sagte er. »Jory hat uns einmal hierher gebracht zum Forellenangeln. Dich und mich und John. Weißt du noch?«
»Das weiß ich noch«, sagte Rob mit leiser, trauriger Stimme.
»Ich habe nichts gefangen«, erinnerte sich Bran. »Aber John hat mir seinen Fisch auf dem Heimweg nach Winterfell geschenkt. Werden wir John je wiedersehen?«
»Onkel Benjen haben wir gesehen, als der König zu Besuch kam«, erinnerte Rob. »John wird uns auch besuchen, ganz bestimmt.«
Das Wasser im Bach stand hoch und floss schnell. Rob stieg ab und führte seinen Wallach über die Furt. An der tiefsten Stelle reichte das Wasser halb den Oberschenkel hinauf. Drüben band er sein Pferd an einen Baum und wartete zurück, um Bran und Dancer zu holen. Die Strömung schäumte um Fels und Wurzel, und Bran spürte die Gischt auf seinem Gesicht, als Rob ihn hinüberführte. Er musste lächeln. Einen Moment lang fühlte er sich wieder stark und ganz. Er blickte zu den Bäumen auf, nach oben zu den Wipfeln, und der ganze Wald breitete sich unter ihm aus. Sie waren auf der anderen Seite, als sie ein Heulen hörten, ein langes, lauter werdendes Heulen, das wie kalter Wind durch die Bäume wehte. Bran hob den Kopf und lauschte. »Summer«, sagte er. Kaum hatte er das gesagt, als eine zweite Stimme in das Geheul der ersten einfiel.
»Sie haben etwas gerissen«, sagte Rob beim Aufsteigen. »Ich sollte besser hinreiten und sie zurückholen. Warte hier. Theon und die anderen müssten bald da sein.«
»Ich will mitkommen«, sagte Bran.
»Allein finde ich sie schneller.«
Rob gab seinem Wallach die Sporen und verschwand zwischen den Bäumen. Kaum war er fort, da schienen die Bäume um Bran näher zu kommen. Mittlerweile schneite es heftiger. Wenn der Schnee auf die Erde fiel, schmolz er, doch Steine und Äste trugen schon eine dünne weiße Decke. Während er dort wartete, wurde ihm bewusst, wie unwohl er sich fühlte. Er spürte seine Beine nicht, die nutzlos in den Steigbügeln hingen, doch der Riemen um seine Brust war stramm und scheuerte, und der schmelzende Schnee hatte seine Handschuhe durchweicht, und seine Hände waren kalt. Er fragte sich, was Theon und Maester Luwin und Joset und die anderen aufhalten mochte. Als er das Rascheln von Blättern hörte, drehte er Dancer mit Hilfe der Zügel um und erwartete, seine Freunde zu sehen, doch die zerlumpten Gestalten, die ans Ufer des Baches traten, waren Fremde. »Einen guten Tag wünsche ich euch«, sagte er unsicher. Mit einem Blick erkannte Bran, dass sie weder Waldbewohner noch Bauern waren. Plötzlich wurde ihm bewusst, wie reich er gekleidet war. Sein Wappenrock war neu, dunkelgraue Wolle mit silbernen Knöpfen und eine schwere Silbernadel hielt seinen pelzbesetzten Umhang an den Schultern. Auch seine Stiefel und Handschuhe waren mit Pelz besetzt.
»Ganz allein, was?«
sagte der Größte von ihnen, ein kahler Mann mit grobem, vom Wind gerötetem Gesicht.
»Im Wolfswald verirrt, armer Kerl!«
»Ich habe mich nicht verirrt.« Es gefiel Bran nicht, wie die Fremden ihn ansahen. Er zählte vier, doch als er sich umdrehte, sah er zwei weitere hinter sich. »Mein Bruder ist eben erst fortgeritten und meine Wache wird gleich hier sein.«
»Deine Wache, ja?«
sagte ein zweiter Mann. Graue Stoppeln überzogen sein ausgeziertes Gesicht.
»Und was sollten Sie bewachen, mein kleiner Lord? Ist das eine Silbernadel, die ich da an deinem Umhang sehe?« »Hübsch«, sagte eine Frauenstimme.
Doch ihre Besitzerin war kaum als Frau auszumachen, groß und schlank, mit dem gleichen harten Gesicht wie die anderen, das Haar unter einem tellerförmigen Halbhelm verborgen. Der Speer in ihrer Hand war 8 Fuß lang und aus schwarzer Eiche, mit rostigem Stahl an der Spitze.
»Sehen wir mal nach«, sagte der große, kahle Mann.
Ängstlich musterte Bran ihn. Die Kleider des Mannes waren verdreckt, fielen fast auseinander, waren hier mit Braun und Blau und dort mit dunklem Grün geflickt und überall zu grau verblasst, doch früher einmal mochte dieser Umhang schwarz gewesen sein. Auch der graue, stoppelbärtige Mann trug schwarze Lumpen, wie er mit jähem Schrecken erkannte. Plötzlich fiel Bran der Eidbrüchige ein, den sein Vater geköpft hatte, an jenem Tag, als sie die Wolfsjungen gefunden hatten. Auch dieser Mann hatte schwarz getragen, und sein Vater hatte gesagt, er sei ein Deserteur aus der Nachtwache. »Niemand ist gefährlicher«, so hatte er Lord Eddards Worte in Erinnerung. Der Deserteur weiß, dass sein Leben verwirkt ist, wenn er gefasst wird, daher wird er vor keinem Verbrechen zurückschrecken, so schändlich oder grausam es auch sein mag.«
»Die Nadel, Kleiner«, sagte der große Mann. Er streckte seine Hand aus.
»Das Pferd nehmen wir auch«,
sagte jemand anders. Eine Frau, die kleiner als Rob war, mit breitem, flachem Gesicht und glattem, gelbem Haar.
»Steig ab und spute dich dabei.«
Ein Messer glitt ihr aus dem Ärmel in die Hand, die Klinge gezackt wie eine Säge. »Nein«, platzte Bran heraus, »ich kann nicht.« Der große Mann packte seine Zügel, bevor Bran darauf kam, Dancer herumzureißen und davon zu galoppieren.
»Du kannst, kleiner Lord, und das wirst du auch, wenn du weißt, was gut für dich ist.«
»Hä? Steve? Sieh dir an, wie er festgeschnallt ist.«
Die große Frau deutete mit ihrem Speer auf die Riemen.
»Vielleicht sagt er die Wahrheit.«
»Riemen, ja?«
sagte Steve. Er zog einen Dolch aus der Scheide an seinem Gürtel.
»Die Riemen bekommen wir schon auf.«
»Bist du sowas wie ein Krüppel?«
fragte die kleine Frau.
Bran fuhr aus der Haut.
»Ich bin Brandon Stark von Winterfell, und ihr solltet besser mein Pferd loslassen, sonst lasse ich euch alle töten.«
Der ausgezehrte Mann mit dem grauen Stoppelgesicht lachte.
»Der Junge ist ein Stark, das wird wohl stimmen. Nur ein Stark ist dumm genug zu drohen, wo klügere Männer betteln würden.«
»Schneid ihm seinen kleinen Schwanz ab und stopf ihm das Ding ins Maul«,
schlug die kleine Frau vor.
»Das sollte ihn zum Schweigen bringen.«
»Du bist so dumm, wie du hässlich bist, Harley«, sagte die große Frau. »Tot ist der Junge nichts wert, aber lebendig. Verdammt sollen die Götter sein, überlegt mal, was Mance geben würde, wenn er Benjen Starks Fleisch und Blut als Geist